ARD.
Wir hatten einen Hit, also unser Hauptlied, hieß so wie unsere Band, We Are the Kings of Rock'n'Roll. Und es ging irgendwie so, We are kings of rock'n'roll, we are kings of the rock'n'roll, we are the kings of the rock'n, kings of the rock'n, kings of the rock'n'roll, we are the kings of the rock'n'roll, we are the kings of the rock'n'roll. Das war unser erster Song. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, ich habe mich schon ein bisschen weiterentwickelt, sowohl textlich wie auch
Du, da gibt's ein paar so Top-Songs in der Music History, die sind auch nicht so weiter, ja. Also We Are the Kings of Rock'n'Roll ist doch ein Riesenmotiv.
Ja, und es war nicht, eigentlich ja, jetzt fällt es mir auf, es war nicht of Rock'n'Roll, es war of the Rock'n'Roll.
The Rock'n'Roll.
Of the Rock'n'Roll. Ja.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic, ich bin Autorin und Podcasterin und spreche hier alle 14 Tage mit meinen Gästen über das Thema Freiheit. Die Menschen, mit denen ich spreche, sind Menschen, die mich inspirieren, die mich anregen, anders über Freiheit nachzudenken, Menschen, die Debatten auslösen oder kommentieren oder in unerwartete Wege, Höhen, was auch immer bringen. Manchmal sind es Menschen, die mich durch ihr So-Sein inspirieren, wo ich denke, irgendwie steckt in ihrem ganzen Tun sehr viel Freiheit. Nicht nur begrifflich, sondern auch physisch oder gar musikalisch, so wie bei meinem Gast heute. Mein heutiger Gast ist eine Frau, der ich sehr gerne beim Reden zuhöre, der ich aber auch sehr gerne beim Singen zuhöre, deren Worte ich kürzlich dann plötzlich auch lesend gerne zuhörte, wenn man das so sagen kann. Ich freue mich, dass sie da ist, denn sie ist auf Tour mit ihrem neuen Buch, mit Walzer für niemand. Sie singt, sie performt, wie immer, sie macht viel auf einmal. Sophie Hunger, ich freue mich, dass du da bist. Willkommen bei Freiheit Deluxe.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich sehr, sehr.
Ja, ich freue mich vor allem jetzt, weil ich überhaupt nicht weiß und ahne, aus welcher Ecke dein Freiheitszitat eigentlich kommt.
Also, ich habe mir auf dem Weg hierher das gründlich überlegt und ich bin zu einem kurzen Satz gekommen, der heißt, die Freiheit sind wir. Und ich bin ein bisschen, oder soll ich noch was sagen oder möchtest du gerade schon was dazu sagen?
Du meinst, will ich schon eine Frage stellen? Ich habe erstmal inhaliert, so, die Freiheit sind wir. Ja, okay, warum, wie kamst du da drauf oder warum kam dir das so schnell oder von wem ist es überhaupt?
Ach so, ich habe mir das selber überlegt. Ich dachte, man muss sich selber überlegen, was wäre das eigene Zitat?
Das ist ja die Freiheit, du darfst dir es denken. Also wenn du es so gedacht hast, dann ist es so richtig.
Ich glaube, der erste Impuls ist Freiheit als etwas zu sehen, das außer uns liegt und das man sozusagen jagen muss oder finden muss oder wiederfinden muss, so ein bisschen wie Pilze sammeln im Wald oder so. Ich habe jetzt einen Fliegenpilz gefunden oder ich habe die Freiheit gefunden oder etwas, was einem gegeben wird. Ich habe die Freiheit erlangt, weil, ich weiß nicht, mein Staat mir erlaubt, so zu sein, wie ich möchte, zu lieben, wen ich möchte. Es gibt ja so verschiedene Perspektiven, aus denen man das betrachten könnte, aber etwas, was mich ein bisschen beschäftigt, jetzt schon länger und auch in meinem Buch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen durchdringt, ist so das sich Abwenden vom Ich, also immer alles nur aus dem Individuum herauszusehen, also nur aus mir herauszusehen und damit verbunden vielleicht die Erkenntnis, dass sollte ich jemals Freiheit erlangen, dann ist es nur aufgrund dessen, dass alle um mich herum, mit denen ich zu tun habe, die mein Leben eigentlich prägen, auch frei sind. Und dass wir diese Freiheit eigentlich gemeinsam kreieren, ständig. Und sie vielleicht auch ständig wieder verlieren, aber es ist eigentlich es ist eine Gruppenaktion sozusagen. Und diese Gruppenaktivität, das ist etwas, was mich beschäftigt, weil ich denke, dass gerade meine Generation, also ich bin 42, 1983 geboren, wir wurden ganz eigentlich erzogen, immer im Ich zu denken. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt ganz viel leiden eigentlich darunter. Und ein bisschen in die Gruppenstunde wieder müssen vielleicht. Das, ja, ungefähr so.
Das ist interessant, weil ich gerade das Erste, was ich dachte, war das ein Weg? Also war da zuerst, dass du eigentlich mehr gesagt, Freiheit ist ich oder es ist mein Weg zur Freiheit? Also vor diesem Wir war da viel mehr ich bei dir? Und wie fühlte sich das an?
Also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel darüber nachgedacht habe. Ich kann eher beschreiben, ein Gefühl davon, frei zu sein, ist bei mir erst eingetroffen, als ich eben sowas wie ein Gruppenerleben, also als ich meine erste Band hatte zum Beispiel oder als ich angefangen habe in der Musik ein Publikum zu haben, weil erst durch diese anderen konnte ich mich entfalten und erst dann kam das Freiheitsgefühl. Also ich weiß nicht, also jetzt mal extrem ausgedrückt, wenn man ganz alleine auf einer Insel sitzt, hat man dann ein Freiheitsgefühl? Bin mir nicht sicher, ob das möglich ist.
Und wie war das Unfreiheitsgefühl davor? Also wie war was war der Kontrast, wo du gesagt hast, so war es vorher, so war es nachher?
Ja, vielleicht das Gefühl nicht handeln oder das, was einen in einen steckt, nicht zu wissen, wie man das zustande bringt. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit wird sehr viel Druck auf das Individuum ausgeübt, weil man immer sagt, du musst es ganz alleine, musst du alles zustande bringen, dich ausdrücken. Aber ich glaube, das ist eine Lüge und auch eine unnötige so ein, also was Erdrückendes. Also ich glaube, wenn wir überhaupt etwas zustande bringen im Leben, dann ist es, weil wir uns verbinden mit den anderen und irgendwo integriert sind in etwas. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das auch vielen fehlt, diese Integration.
Ich mag auch, wie du Gefühl sagst. Und in allen Gesprächen, mit denen ich, also die ich dir jetzt im Vorhinein zugehört habe, hast du dann ganz oft kam dieses Gefühl, so wie du es jetzt auch aussprichst. Würdest du mir beschreiben, welches Gefühl das dann ist für dich? Also dieses mit der Band auf der Bühne. Also auch wenn ich dann Stellen in deinem Buch lese, ist es, als würdest du so 100 Gefühle rausschichten. So als würdest du auch 100 kleine Analogien machen, bis du dieses Gefühl hast. Ja. Und würdest du beschreiben, also du sagst, es fing dann erst an, als du die Bühne hattest, die Menschen, die das liebten, was du ausdrücken wolltest. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, ich glaube eben, es hat etwas mit Handeln zu tun. Also ich glaube, vielleicht kennen das auch die Zuhörerinnen ein bisschen. Man kommt ja so auf die Welt und dann ist erstmal, sind so ganz viele Tatsachen. Also man hat, da sind diese Straßen, diese Häuser und die Leute verhalten sich. Man muss alles lernen, all diese verschiedenen Dinge, was die bedeuten und so. Und dann aber auf einmal zu merken, dass das ja alles nur Konventionen sind, dass das alles nicht vom Himmel gefallen ist, sondern entstand, weil jemand das so machen wollte oder Gruppen das so machen wollten. Und dann darüber so noch so weiterzugehen, also so größenwahnsinnig zu sein, sich zu sagen, aber dann kann ich ja auch handeln, dann kann ich ja vielleicht eine Straße anders bauen, die Häuser anders bemalen oder anders funktionieren. Also so in diese Handlungsposition zu kommen, also die Welt zu gestalten eigentlich. Ich glaube, das wäre für mich ein Gefühl von Freiheit. Nicht nur Zuschauerin zu sein oder Konsumentin zu sein, sondern selber zu schaffen. Und das muss gar nicht, also es gibt dann so diese elitäre Idee der Kunst, Kunst bedeutet schaffen, natürlich bedeutet Kunst auch schaffen, aber auch schon nur, ja, eine Familie zu gründen ist schaffen, aber auch schon nur einen guten griechischen Salat zu machen ist schaffen oder seinen Garten zu pflegen oder einen Gedanken zu formulieren, also einfach, ja, ins Schöpfen zu gehen. Ich glaube, das ist eine Form für mich von Freiheit. Dieses, also eigentlich nicht ein Gefühl, sondern mehr so was wie ein Tun. Aber eben mit dem, was ich vorher gesagt habe, es ist nur möglich im Verband oder in Abhängigkeit zu den Menschen um einen herum. Ja, ungefähr so. Aber es sind sehr schwierige Themen, mit denen du mich
große so kurz Erwartung. Vor deinem Konzert, so kurz vor deinem Konzert.
Nein, ich muss auch immer sagen, ich bin ja eine schlichte Popsängerin. Ich bedanke mich für das große Vertrauen in das, was ich denke, aber am Ende weiß ich nicht so viel.
Da würde ich jetzt mal ganz, ganz heftig widersprechen. Also, da, ja. Du sagst, du beobachtest die Häuser, die Straßen, das Dingliche, die Konventionen, die Verhärtungen einer Gesellschaft, aber dich zieht's in das Weiche, die Zwischenräume, das Gefühlte, habe ich den Eindruck, ja. woher vertraust du denn so auf diese Emotionen bei den Menschen?
Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach eine Erfahrung, wo ich immer wieder, also zum Beispiel an jedem Konzert werde ich daran erinnert, dass die Leute kommen, ne, sie kaufen ein Ticket, das kostet, ich sag jetzt irgendwas, 40 Euro. Und sie organisieren sich, sie organisieren einen Babysitter, sie suchen sich einen Parkplatz, wenn sie ein Auto haben, sie nehmen die Öffis oder ihr Fahrrad, dann ist der Reifen kaputt, dann müssen sie das wieder reparieren. Also ganz viel passiert, dass die nur da hinkommen können. Und dann stehen sie da und was kriegen sie? Sie kriegen eigentlich nichts. Also sie gehen nach Hause und das, was sie von uns bekommen haben, ist einfach nur ein Erlebnis. Und trotzdem bedeutet es ihnen so viel, dass sie all diese Dinge tun, um dahin zu kommen, um das zu erleben. Und das verblüfft mich jeden Abend. Und es ist für mich jeden Abend wie so eine kleine Revolution, weil ich denke, es ist so ein Beweis, dass es den Menschen eben nicht vor allem um die Sachen geht, sondern der Mensch sucht immer weiter. Und ja, und das finde ich, halte ich für etwas, was man gerade in der Musik und so einfach immer wieder beobachten kann. Und hat auch immer sowas von einem großen Trost oder von einem, ich bin dann auch immer ein bisschen stolz auf unsere Spezies, dass wir es geschafft haben, mehr zu sein als nur die, die Essen suchen und schlafen müssen und sich paaren müssen, sondern dass wir alles unternehmen am Ende des Tages, um einfach nur in einer Halle zu stehen. Und jemandem zuzuhören, wie er singt. Was ist das? Was ist das? Machen Tiere sowas? Vielleicht schon, ich weiß es nicht.
Also ich gehe immer abends in den Fluss in Heidelberg am Neckar und dann stehen die Gänse da und sie machen die ganze Zeit ihre Gänsemusik. Weißt du, auch wie so ein Orchester. Und ich sitze dann manchmal so darunter und denke, ob das für die jetzt sowas wie ein Orchester sein könnte, weißt du? Also ob die sich auch da treffen, um gemeinsam eine Art das zu erleben, was wir an einem Orchesterabend erleben würden. Ne? So dieses, ich glaube, irgendwie machen das Tiere nur halt nicht so bewusst und sie haben noch keinen Ticketverkauf organisiert und so.
Ja, ich glaube, die Menschen wissen schon ganz genau, dass diese Oberfläche, das Materielle eigentlich nicht so wichtig ist. Also wir müssen natürlich auch aufpassen. Wir sprechen jetzt aus einer Perspektive von Leuten, die ja nicht ums Überleben kämpfen. Aber bei uns, wo so das Materielle eigentlich ja einfach da ist, gibt es trotzdem, sieht man ganz schnell, dass das eigentlich den Menschen nichts bedeutet, im Grunde genommen.
Ich finde es gerade so schön, wenn ich dir zuhöre, weil ich merke, wie sehr das auch teilweise in den Gesprächen und in der Zeit im Moment fehlt, dass Leute so an das Zwischenmenschliche glauben, dass sie auch sehen, wie du jetzt gerade deine Zuhörerin beschrieben hast, dass sie kommen, dass sie dahin wollen. Glaubst du, dass Musik und Sängerin oder Performerin oder wie auch immer dann so in dieser verrückten Zeit, wo man das Gefühl hat, alle machen so Doomsday, dass das so die Zelle ist, wo noch, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, der Glaube an die Menschheit, aber ob man vielleicht das Beste hat von dieser Zeit, weil man für das Schöne zuständig ist in dieser Gesellschaft? Das Erlebnis, das sie suchen, ist ja vielleicht auch die Abwesenheit von dem ganzen Scheiß, den man sonst so im Alltag hat. Und das geht dann da plötzlich.
Ja, das könnte schon sein. Also, dass es wie eine Flucht ist. Ich weiß nicht, ich habe sehr das Gefühl im Moment, dass alle Menschen um mich herum und so, sowohl die, denen es ganz gut geht und die eine sichere Stelle haben und so, wie auch denen, die auf der anderen Seite stehen, dass alle auf der Suche sind nach einem Kompass und nach einer Erklärung und nach einem, ja, nach einem, vielleicht auch nach einem Wir, weil sie gemerkt haben, dass mit dem Ich kommt man vielleicht schnell vorwärts, aber man kommt nicht weit. Und das ist etwas, was ich empfinde, und dazu gehöre ich auch. Ich bin auch auf der Suche. Ich frage mich auch, Mensch, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen handeln. Wir müssen unsere Europa, wie müssen wir uns verhalten, um diesen Zeitenwandel positiv zu überstehen? Ja.
Weißt du, das erste Mal, dass du mir wirklich im Kopf bliebst, ich weiß nicht, wann das war, vor vielen Jahren, also jenseits der Musik natürlich, aber so als Persönlichkeit oder Person, war ein Interview, wo du erzählt hast, warum du, ich glaube, du hast zwischendrin in London gelebt, ne, und bist zurück nach Berlin oder, und hast dann eben in diesem Gespräch erzählt, dass du das Gefühl hattest, dass in London diese Zelle gar nicht mehr möglich ist, wo das nicht kommerzielle sei oder dass da einfach schon so viel wie zu betoniert sei und in Berlin gäbe es diese Räume noch. Und das so ein bisschen, das blieb mir so in dir, dass du die Welt dann so wahrnimmst und nach diesen Freiräumen suchst, nach diesen Zellen, wo doch noch etwas möglich ist, jenseits des völlig durchkapitalisierten. Hat sich das in Berlin für dich dann erfüllt oder fühlst du das da immer noch?
Ja, also am Anfang bestimmt. Also ich bin so 2013 nach Berlin und da würde ich schon behaupten, dass das noch so ist. Aber es hat sich sehr, sehr viel verändert. Also es ist heute, ich glaube auch, Berlin ist gerade in so einer Identitätskrise, weil diese Freiräume gibt es nicht mehr. Und es war ja auch in der Zeit, dass ich nach Berlin ging, hatte man das Gefühl, alle Jungen in Europa, also vom Süden bis zum Norden, vom Westen bis zum Osten, die nicht genau wussten, wo sie hin sollen, aber irgendeinen Ort brauchten, um etwas zu beginnen, sei es noch so diffus, und auch sich wünschten, einen Ort zu haben, wo sie unbeaufsichtigt scheitern dürfen, die sind nach Berlin. Und sie alle wussten, ich finde da schon eine Wohnung, ich finde da schon ein Zimmer, ich finde da schon. Und ich glaube, das kann man so heute nicht mehr sagen, oder?
Nee. Aber ich fand es damals so bemerkenswert, weil ich auch wirklich Leute kannte, die dann gesagt haben, sie können in London nirgends mehr wohnen, sie müssen 1,5 Stunden rausziehen. Und die zogen dann eben auch nach Berlin. Und du hast es so auf diesen Punkt gebracht, ne? Die Räume, wo wir scheitern dürfen, die Räume, wo Risiken möglich sind, die Räume, wo du sagst, ich probiere es halt, weil es sich so anfühlt und es ist irgendwie tragbar, organisierbar. Und diese Stadt hat dann noch irgendwie die Räume dafür. Ja, das macht jetzt irgendwie so fast klaustrophobisch, wenn ich mir denke, dass es die nicht mehr geben könnte. Aber auch da wird es dann wieder irgendwie einen Raum geben, oder? Da wird man wieder auch ausbrechen. Oder wie machst du es dann, wenn du als Musikerin merkst, dass das schnürt irgendwie den Raum zu?
Also ich glaube vor allen Dingen, dass es eine große Fehlinterpretation ist, zum Beispiel der Verwaltung in Berlin oder der Politiker zu denken, dass das alles keinen Wert hat. Weil wenn man das wegnimmt aus Berlin, kann man sich fragen, was ist denn noch da, was wirklich einzigartig ist und woraus etwas entstehen kann. Und ich glaube, das wird, also eine Stadt, die keine kreative Szene oder keinen Untergrund hat, ist auch nicht mehr irgendwann nicht mehr attraktiv. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und vielleicht gehört dazu auch noch etwas, was ich sagen wollte. Du hast vorhin viel über Gefühle geredet und so. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, über das ich viel nachdenke. Natürlich ist die Betonung der Empathie und so, dass das ganz wichtig ist, schon gut. Aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir auch, selbst wir Künstler müssen uns eingestehen, dass die Welt nicht mit Musik verändert wird, sondern mit Rechten, also mit Gesetzen. Und wir müssen uns ein bisschen überwinden und auch wieder anfangen, auch politisch zu handeln. Und damit meine ich nicht Protest, damit meine ich nicht auf die Straße zu gehen oder irgendwelche Instagram-Videos zu machen oder so, sondern ich meine wirklich, also fast ein bisschen bürgerlich zu handeln, also uns zu organisieren, die richtigen Leute zu wählen, in Parteien vielleicht auch einzutreten. Ich glaube, wir sind jetzt wieder an diesem Punkt, wo man weil ich aufgewachsen bin, waren Demokratien so auf ihrem Höhepunkt, dass man eigentlich gar nichts machen musste. Ne? Wir konnten ultra passiv sein und einfach in dieser schönen Soße baden und alles war gut. Und ich glaube, jetzt ist es wieder so, jetzt müssen wir uns wieder kümmern. Und damit meine ich nicht einfach nur so zu sagen, was uns stört oder wogegen wir sind, sondern also politisch handeln. Und ich glaube, das ist etwas, was eben meine Generation nicht so gelernt hat. Uns hat man beigebracht, wie man konsumiert, wie wir an uns selbst denken und so. Ja. Aber das hat jetzt das alles ausgehöhlt und jetzt müssen wir wieder in diesen Gruppengroove kommen, ja, irgendwie.
Ja, voll. Ja, ich glaube, man hat uns irgendwie so hinters Licht geführt, ne? Mit dieser ganzen so Propaganda, macht ihr euers? Und dann waren irgendwie 20 Jahre so Vakuum. In der Zeit haben sich manche alles gekrallt und jetzt steht man da denkt so, ja, fucking hell. So, ja. Ich habe mal nicht realisiert, aber jetzt kann ich mir nicht mal mehr einen Raum leisten. Aber ich würde gern trotzdem die Gegenrede machen wollen zu deiner Idee, weil ich glaube, dass Musik trotzdem sehr viel, ja, ich will gar nicht sagen, was ist das richtige Wort, aber also ich denke, ich musste halt sofort denken an die, ne, an den Ostblock, wo die Menschen halt Rock'n'Roll hören wollten und nicht verstehen konnten, warum sie in einer Welt leben, in der alles kontrolliert werden soll und alles domestiziert wird und unterdrückt wird, während die anderen gerade mit Musik Erfolge feiern. Und ich war einmal in Mostar in Bosnien und da war eben auch so eine Ecke, da waren die Kirchen und eine andere Ecke, nee, es war sogar in Sarajevo, und da war in einer Ecke waren eben so Moscheen, wo die Leute sehr intensiv gebetet haben, dann in der anderen Ecke, das ist ja so multireligiös, und dann ging es in so eine rechte Straße und da war so riesen Hardrock-Café, Harley Davidson, und die Musik ging bis auf die Straße und die war aber voll bis zum letzten, wo ich so dachte, das ist schon, also ich glaube, der bürgerliche Weg und die Rechte sind schon richtig, aber am Ende musst du doch erstmal in der Zelle, in den Leuten diese Lust wecken, dass es ein Lebensgefühl gibt, für das es sich überhaupt zu lohnen zu kämpfen, dass ihnen irgendwas weggenommen wird von ihrer Freiheit, dass sie ausdrücken könnten. Und ich fand immer, dass die Musik das, weißt du, wie wenig anderes kann und völlig jenseits von Sprache, Bildungsstand, Herkunft, mich kann Musik aus aller Welt, egal von wo, tief berühren. Weißt du, wie das weinende Kamel mal, so ein Film, wo so einer so immer kam, wo das Kamel war. Also weißt du, diese Kraft genau darin besteht. Und ich war mal auf einer Veranstaltung, da haben sie auch gesagt, dass Musiker weltweit die am meisten verfolgten Künstler sind, weil das die repressiven Regime genauso empfinden. Also dass letztlich das Nichtbürgerliche, das in euch was, was diese Klänge macht, die andere so berühren und die andere dazu bringen, alles, ne, da will ich hin, dieses Erlebnis will ich haben, dass das eben das gefährliche Potenzial ist für Kontrolle. Du kannst es halt immer schlechter kontrollieren, du wächst der Dinge in anderen.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist sehr schön und du hast schon recht. Also ich glaube, dass gerade so Diktaturen haben Angst vor Kunst, weil sie erkennen, dass es etwas Irrationales ist. Eben das, was ich vorher gesagt habe. Es ist etwas ein bisschen wie Magie. So irgendwie plötzlich kommt da so ein Hase aus dem Hut. Das geht doch gar nicht. Und das hassen die, weil sie das nicht kontrollieren können. Und ich denke, und es gibt immer, und Kunst ist so, ist so ein bisschen wie Wasser. Auch du kannst überall alles zumachen, aber trotzdem findet es noch so ein kleines Rinnsal, geht weiter und beginnt dann wieder einen neuen Fluss. Und ich denke zum Beispiel immer gerne an Nina Hagen, die im DDR-Fernsehen Du hast den Farbfilm vergessen, Michael, gesungen hat. Und ich stelle mir immer so gerne den Kameramann oder die Kameramannfrau vor, die das so filmt und im Moment, wo sie diesen Refrain singt, realisiert, was das eigentlich für eine Metapher ist. Und so zitternd dasteht und hofft, dass sie nicht noch verhaftet wird. Also ja, das Kunst hat ein unglaublich großes, hat eine sehr, sehr große Kraft. Aber ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist zu denken, dass wir immer nur das eine oder das andere sein können. Also ich finde, Kunst ist vielleicht ein bisschen wie ein Motor, aber es braucht dann ja auch noch das Steuerrad. um zu sagen, in welche Richtung wir jetzt gehen und was wir machen mit dieser Energie und mit dieser Hoffnung und mit dieser Lust aufs Leben. Weil wenn jeder nur seine Lust aufs Leben zum Ausdruck bringt, dann gibt's Krieg und wir müssen irgendwie ein bisschen sagen, okay, aber das machen wir doch nicht und hier lang und so.
Und, aber die Arbeitsteilung deswegen, könnte ja auch sein, du machst deine Musik eben so, wie du sie machst, dass es die Leute und andere, die das Talent haben, anderes zu organisieren. Also ich denke mir als Gesellschaft oder als wir, dass wir halt auch so verschiedene Funktionen haben, weißt du? Dass es völlig in Ordnung ist, wenn die Musik bei den Musikern bleibt und wenn die einfach die Musik machen und andere, die Talente haben, mehr zu organisieren, mehr, dass man halt, ich frage mich manchmal, ob man dadurch nicht auch die Künste so geschwächt hat, dass man sie domestiziert hat, dass man sie am Ende versucht hat, teilweise bürgerlicher zu machen, teilweise alle Künstler in Antragslogiken gesperrt hat. Ne, so beantragt doch jetzt mal eure nächsten Projekte. Weißt du, so du verbürgerlichst ja genau diesen Menschen, der diese Magie herstellen kann. Den zwingst du ja reinzugehen in diese Dynamik dessen, was an technokratischem Zeug bei uns unterwegs ist. Und ich denke immer, es wäre doch viel besser, man lässt die so wild machen. Und die anderen werden angesteckt und überlegen sich besser, wie das andere geht. Also ich habe immer die Angst, dass eher das ausstirbt, dass manche noch Hasen aus dem Zylinder ziehen können.
Ja, ich glaube auch, also das ist alles sehr gut, was du sagst. Das stimmt schon, aber also zum Kunstmachen gehört, dass man Regeln bricht, oder? Das ist ja der Witz ein bisschen, dass man immer zeigt, ah, es könnte eigentlich alles auch ganz anders sein. Und ich weiß nicht, ein Baum könnte eigentlich auch eine Fliege sein. Und also, aber wir sind ja trotz allem komplexe Wesen. Wir können ja mehrere Hüte aufhaben. Und ich meine nur, also was meine Kritik wäre, ist zu sagen, ja, natürlich ist die Kunst etwas sehr Schönes und kann ein Freiheitsgefühl entfachen und es kann die Menschen mit Trost und Wärme füllen, aber es wird niemals ein, also zum Beispiel ein Aggressor, also du kannst Putin nicht mit einem schönen Lied schlagen, wenn ich es jetzt mal ganz runterbreche. das ist leider wahr, also und das einfach diese, also das zuzugeben, finde ich, ist auch wichtig. In unserer ganzen, weil wir sonst vernichtet werden. Weil sonst ist es schön, wenn wir ein Opernhaus haben, aber keiner mehr dahin gehen kann. Also wir müssen quasi bereit sein, die Kunst zu lieben, aber auch einsehen, dass manchmal muss man für die Freiheit wirklich kämpfen, also im physischen Sinne. Auch wenn man es nicht möchte. Und ich bin ein bisschen an diesem Punkt jetzt. Also bei aller Liebe zum Pazifismus, ich muss mir eingestehen, dass es Momente gibt, wo auch wir als Europäer vielleicht zur Waffe greifen müssen, weil wir keine andere Wahl haben, außer wir sagen, es ist uns egal, vernichtet uns. Das könnte man auch wählen.
Also du gehörst auch zu denen, die gerade Angst haben zu verlieren, was sie haben, ja?
Nicht für mich persönlich. Ich glaube, ich hatte ein gutes Leben. Ich habe wahnsinnig viel machen dürfen. Ich denke an die Zukunft, an die nächsten Generationen. Ich habe auch selber Kinder natürlich verankert, dass ein noch einmal ein Stückchen tiefer in sozusagen den Zeitstrahl. Und man kann nicht nur nach mir die Sinnflut, geht nicht mehr so einfach. Aber ich sicherlich können auch Menschen ohne Kinder diese Großzügigkeit empfinden, dass man sagt, ja, nein, die Menschheit hört ja nicht mit einem selbst auf. Ja, ich habe das auch in meinem Roman immer wieder versucht. Also es gibt diese zwei Individuen, aber sie kommen, es gibt so eine mythologische Kulisse, die Walserinnen, das Volk, aus dem sie eigentlich kommen. Und die sind auch immer da. Also sich immer auch in der größeren, sozusagen auf der größeren Spur zu sehen. Und nein, ich finde, ja, es lohnt sich, weil wir haben in Europa, wir haben so viel geopfert, um zu verstehen, was wichtig ist. Wir haben so viele Menschen verloren und so viele auch getötet, um zu verstehen, was wichtig ist. Dass es Gerichte braucht, dass es die Menschenrechte braucht, all diese Dinge. Und jetzt wollen wir das alles wieder aufgeben, nur weil wir keine Lust haben, auf unseren Urlaub zu verzichten oder ich weiß nicht, ja.
Ich würde trotzdem gerne das Ich noch ein bisschen verstehen, auch wenn du weggegangen bist davon, weil ich mich frage, du bist eben, wie du sagst, du hast so viel schon machen dürfen, du hast deine Gabe, glaube ich, dann auch irgendwie entdeckt oder mit anderen. Wann war denn der Moment, wo du quasi in den Spiegel geguckt hast, also im übertragenen Sinn und kapiert hast, ich habe eine Stimme, die andere berührt, ich habe eine Stimme, die gut klingt, wenn sie singt, aber die auch irgendwie eben, wo dann auch der Hase mit rauskommt, ne, weil ganz gut singen können ja auch nicht wenige. Also wo war der Moment, wo du erkannt hast, die Stimme ist irgendwie dein Instrument, ist dein Wesen, mit dem du irgendwie vor allem dein Leben gestalten wirst, dein berufliches?
Also ehrlich gesagt habe ich das, glaube ich, schon ganz früh, also wahrscheinlich, ich kann mich nicht an einen, vielleicht in England wird man ja mit 4 eingeschult und da war ich in der ersten Klasse und da haben wir immer gesungen in der Kirche am Sonntag, so anglikanische Kirche, also jetzt nicht ganz krudes, sondern traditionelle englische Kirchenlieder. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich gerne die Lauteste war. Also ich habe es gemocht. Die Stimme im Raum, die Kirchen wurden ja auch so gebaut, dass die Stimme möglichst weit trägt, dass sie möglichst laut ist. Und da habe ich das schnell gemerkt, dass ich das, was da passiert, wenn man in einer Kirche singt, was das für eine Kraft hat. Und ging dann immer weiter. Also irgendwann habe ich auch zum Beispiel, habe sehr gerne Leute imitiert, Akzente imitiert. Ja, meine Familienmitglieder, die Nachbarn, die Lehrerinnen und so, die Freunde und einfach, dass es, dass man das Leben, das ganze Universum eigentlich komprimieren kann in dieser einzelnen Sache. Das ist so fast, als könnte man seinen Körper vergessen und es wäre nur die Stimme da und es wäre trotzdem alles da. Das war so etwas, was ich schnell für mich entdeckt habe. Und auch in dem Buch, die Ich-Erzählerin und ihr bester Freund Niemand, denen geht es ähnlich mit der Musik überhaupt. Sie erklären sich die ganze Welt in der Musik und sobald die Töne verklingen, sind sie verloren und sie verstehen gar nichts mehr. Und das ist natürlich sowohl eine unglaubliche Konzentration, aber auch ein bisschen eine Isolation. Und sie versuchen sich dann daraus zu befreien. Ja, und ich glaube, dass so dieses bisschen obsessive, fatalistische Bezug zur Musik oder zur Stimme, da hatte ich sehr früh. Das kann ich eigentlich nicht erklären.
Und du hattest, also bei der vierten Klasse warst du ja schon 10, ne?
Also in der vierten
Also, oder, nee, was, wann hast du gesagt, ihr werdet eingeschult in Großbritannien?
In England wird man mit 4 eingeschult. Das sind so die Engländer,
Ach,
die wollen
4?
Ganz
wow.
früh anfangen mit dieser, okay. dass die Kinder lernen, nachher in die Fabrik zu gehen. Das beginnt ganz früh in England. Mit 4
okay.
muss man schon
ja,
wissen,
klar.
Dass man um 8 Uhr morgens die Stempelkarte reinschiebt. Ja, das habe ich da schon. Vielleicht ja, war das auch ein Grund, warum ich mich dann so das in die Musik. Die Musik war irgendwie wie so eine Seifenblase.
Und welche, wenn du sagst, es war so mächtig in der Kirche, wie war das? Also was hast du gefühlt?
Dass ich viel mehr war als, also dass man jemand anders wird, dass man was viel Größeres wird, als man eigentlich ist. Also so, dass man aus sich heraussteigen kann. Und das fand ich immer viel attraktiver, diesen Dingen nachzugehen, als mich zu fragen, wer ich eigentlich bin. Und das ist bis heute ein bisschen so geblieben eigentlich. Ich teile nicht so sehr dieses also zum Beispiel, also ein Gespräch mit mir und einem Psychoanalytiker würde nach einer Minute wäre es beendet.
Aber trotzdem finde ich faszinierend, weil du gerade gesagt hast, du wolltest dann quasi, du hast gemerkt, dass du gerne die Lauteste bist, aber gleichzeitig erzählst du da vom Verschwinden von dir. Also einerseits so eine krasse Sichtbarkeit, du bist ja ganz vorne, du bist die das singt und gleichzeitig, also weil die meisten würden sagen, oder ne, so bist du gerne Rampensau und so, ja, aber auf der anderen Seite bist du es gerne, weil du da verschwinden kannst.
Ja, weil man solche, wie Transformers, man plötzlich, einmal ist man ein Auto und dann setzt man sich so auf und ist so ein Riesen. Ist so ein Riesenhühne und so ähnlich ist das. Also dann ist man plötzlich in dieser Stimme und diese Stimme hat so supernatürliche Kräfte und die kann ganz andere Sachen und die ist auch ganz anders eigentlich und diese Verwandlung oder so, das hat mir gefallen oder das hat mich ein bisschen betört oder ich war verliebt in diesen Moment, wo das passiert.
Und wie ist dann die Rückverwandlung? Also wirst du wieder zum Auto oder bleibst du
schon eine riesige Enttäuschung. Das Auto ist natürlich nur ein VW Golf und es hat auch schon gar keine Räder mehr. Ja, nein, es ist also das in Anführungszeichen echte Leben ist sicherlich viel weniger schön wie dasjenige innerhalb der Musik. Und darunter leiden ja auch die Protagonisten ein bisschen.
Ja, dieses ständige Hin und Her, ne? Dieses ständige Hin und ja, aber das ist ja auch faszinierend, weil du willst einerseits diese Ekstase oder ne, dieses Entrückte aus der Welt und andererseits holt dich die Welt ja auch immer wieder zurück.
Ja, so ist es.
So ist es. Warum hast du dann, oder sagen wir mal so, wo war die erste Band, wo du kapiert hast, hier entsteht ein Wir, das mich dahin trägt, wo ich will?
Das ist eine gute Frage. Also in meiner ersten Klasse dann in der Schweiz hatte ich zwei, also mein Bruder und unser bester Freund, Wir haben eine Band gegründet, die bestand aber eigentlich nur aus mir, und sie sind einfach immer da gesessen und haben zugehört. Aber wir hatten trotzdem also als Trio einen Bandnamen, und so, und wir nannten uns We Are the Kings of Rock and Roll. Das war ohne Witz unser Bandname. Und dreimal kannst du raten, wer die Idee zu diesem Titel hatte. Und wir hatten einen Hit, also unser Hauptlied hieß so wie unsere Band, We Are the Kings of Rock and Roll. Und es ging irgendwie so, We are kings of rock and roll, we are kings of the rock and roll, we are the kings of the rock and, kings of the rock and, kings of the rock and roll, we are the kings of the rock and roll, we are the kings of the rock and roll. Das war unser erster Song. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, ich habe mich schon ein bisschen weiterentwickelt, sowohl textlich wie auch
du, da gibt's ein paar so Top-Songs in der Music History, die sind auch nicht so weiter, ja. Also We Are the Kings of Rock'n'Roll ist doch ein Riesenmotiv.
Ja, und es war nicht auf, eigentlich, ja, jetzt fällt es mir auf, es war nicht of Rock'n'Roll, es war of the Rock'n'Roll.
The Rock'n'Roll.
Of the Rock'n'Roll. Ja.
Und haben die dann irgendwann mitgesungen oder haben die das immer alleine machen lassen?
Nein, also der Freund, der hat immer so mit so irgendwas auf dem Tisch so rumgeschlagen. Also er war sozusagen die Rhythmusabteilung der Schlagzeuger. Und mein Bruder hat einfach da gesessen und war einfach dabei, aber es war nicht seine Art, etwas also mitzumachen. Also doch, er war ja da. Also das hat ihn schon gebraucht natürlich. Weil ohne ihn waren wir nicht vollständig, konnten wir nicht auftreten. Und wir brauchten übrigens auch kein Publikum. Wir haben das zu dritt gemacht und haben uns einfach vorgestellt, dass die ganze Welt zuschaut, den Kings, the Rock'n'Roll.
War eigentlich auch geil, wenn du gar kein Publikum, weißt du, wenn du es dir einfach vorstellst und es ist genauso geil in deinem Kopf, es hat doch auch seinen Reiz.
Natürlich, aber ich glaube, also jeder, der Kinder um sich hat, egal in welcher Form, muss ja zugeben, dass die das ja alle können. Und ich weiß nicht genau, wann und aufgrund von welchen Manipulationen es passiert, dass man das verliert. Aber das ist eigentlich, glaube ich, in allen Menschen vorhanden.
Aber da steckt ja auch schon so die Lust. Also, weil, wie alt warst du da?
Also die Periode von The Kings of Rock'n'Roll.
The Kings of Rock'n'Roll. Ich finde es sau geil, weil du halt einfach so als kleines Mädchen einfach sagst, hey Jungs, ich habe hier Song, weißt du, so, ja. Wir müssen jetzt loslegen. Und ja. Das ist ja auch so eine Energie, die du ausstrahlst. Und bei aller Zartheit und bei allen Zwischennuancen, die da sind, ist aber auch diese Lust und eine Lust, die man halt oft auch eher, ich hasse, wenn ich so klischeehaft werde, aber unsere Gesellschaft schreibt sie ja eher Jungs zu, ne? Mhm. Und dass du jetzt halt so Bock hattest da, hey, ich will. Ja, ja. Also wo kam die Freiheit her?
Nein, aber ich glaube, das ist etwas, was absolut geschlechtslos ist. Das ist einfach die Freude am Leben. Und wenn sie die Frauen später nicht mehr haben, dann ist es ein Beweis dafür, dass man es ihnen irgendwie abtrainiert und es ihnen wegnimmt. Und ja, das ist nicht keine Spezialität von mir. Ich glaube nur, irgendwie hab ich es geschafft, diesen Unsinn zu bewahren. Vielleicht, wahrscheinlich dank, weiß nicht, meinen Eltern, meiner Mutter vielleicht, die mir mal gesagt hat, die mir immer das Gefühl gegeben haben, dass das Wichtigste ist. Ja.
Ja, tolle Mutter. Nein, so, lucky you. Aber ich dachte gerade so, weil ich finde das an dir so, ich mag das, ich freue mich einfach immer so dran, weil ich denke immer, das ist was Frauen sich und sowieso als erwachsene Frauen dreimal nicht gönnen, du hast halt die Lust dran, das zu zeigen. Das macht mir Spaß. Und ich finde es geil, ich wollte es nur noch mal hervorheben, weil das ist eine Freiheit für mich. Also das ist deswegen geil, mit dir zu sprechen darüber, weil das sowas ist, was ich eher bei Männern sehe. Ne? Die finden sich irgendwie miteinander oft geil, weil sie halt geil Spaß miteinander haben. Und dann haben sie auch zig Formate und die laufen irgendwie, weil andere Jungs da auch Bock haben zu gucken, wie die geil Spaß haben miteinander. Aber diese Kultur haben leider aus meiner Sicht viele Frauen so öffentlich noch gar nicht so. Und vor allem dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt, also ich ist mein Blick, ja, dass ich immer Angst habe, bei Frauen ist es oft so, dass sie eine unglaubliche Angst haben, dass andere denken, sie könnte sich in auch nur irgendeinem Moment selber gut finden. Weißt du so? Also selber gut finden, aber auch, wie das ist, die Lebenslust. Also Lust an sich selber. Oder auch wenn du sagst, ja, ich hatte damals schon Bock dran, die Rampensau zu sein. Ich hatte Bock drauf. Und diese Lust, dieses Lustvolle daran, ich vermisse das oft an uns Frauen öffentlich. Weißt du, ich finde es schön, dass du das ausstrahlst. Und
ja, aber ich
will jetzt unbedingt
nicht,
wissen, woher.
Nein, ich finde wirklich nicht, dass, ich glaube, dass, also, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und ich sehe das in ihnen beiden, im Mädchen wie beim Jungen, diese Kraft, die ist vollkommen da und ich sehe genau, was ich tun müsste, um sie ihnen wegzunehmen und was ich nicht tue, um sie zu bewahren. Und ich glaube, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass darüber wird ja ständig geschrieben und also, dass man viele Jahrzehnte lang die Mädchen ganz konsequent so erzogen hat, dass eben diese Lust versiegt. Und eine der schönen Aufgaben unserer Zeit ist, das alles zu, die Mädchen von diesen Hemmnissen zu befreien. Aber was mir auch noch einfällt bei der Sache ist, etwas vergessen wir immer, und zwar die eigentlich allergrößte, die allerextrovertierteste Handlung, die man als Mensch machen kann, ist ja, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und das ist etwas, was Frauen machen. Also, natürlich kann man schauen und sagen, ja, wenn wir jetzt ganz, so, ganz polemisch sind, sagen, ja, die Männer, das sind die, die immer die großen Ideen haben, sie dann durchsetzen und dann all diese Sachen bauen und so. Aber das Leben machen die Frauen. Dieses Bewusstsein wieder zu stärken in uns Frauen, dass wir eigentlich das Ganze hier erfinden, also ganz am Anfang stehen, ja. Ich würde sagen, das ist auch eine Aufgabe, auch etwas, was mir jetzt vielleicht auch seit ich Mutter bin auffällt, das wieder ganz positiv zu besetzen, sagen, wir sind eigentlich, also die allergrößten Künstlerinnen, die allergrößten Schöpferinnen sind die Frauen. Und sie hätten einen riesigen Einfluss, weil sie das machen, sie haben den größten Einfluss. Und darauf würde ich mich freuen, wenn in den nächsten paar Generationen sich diese Selbstwahrnehmung auch verändert. Dass Kinderkriegen nicht ein Rückzug aus der Öffentlichkeit ist, sondern die größtmögliche politische Handlung, die man als Mensch überhaupt machen kann. Der Welt einen neuen Menschen zu geben und damit die Welt zu verändern. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich sehe das gerade nur alles so vor mir, wie du redest. Ich merke nur, wie du gerade mit der Kraft, mit der du es dann sagst, auch wieder mit dieser Lust, wie selten ich es eigentlich höre, wie sehr ich es vermisse. Und auch, dass du von diesen Hemmnissen, also dass du davon sprichst, dass unsere Generation sozusagen dafür da sei, für die nächste diese Hemmnisse wieder abzuschaffen, ne, es loswerden zu lassen, also ne, es loszulassen, dass die das werden dürfen. Und ich denke so oft, es gelingt so gut. Weißt du, weil ich sehe so viele junge Frauen, wo ich das Gefühl habe, klar, einerseits sind sie diesen krassen Druck ausgesetzt mit Instagram und Schönheitskonformismus und 1000 Botox jetzt schon bis 30, das gibt's auch alles. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch eben so viel mehr Kraft und Mut und vielleicht eben auch, ja, vielleicht auch eine Generation, wo sich eben schon, deine Mutter war ja irgendwie innerlich schon freier, wenn sie es dir geben konnte, aber viele, glaube ich, Frauen der Generation deiner Mutter waren noch viel mehr in diesen Zwängen und mussten, du hast auch, glaube ich, mal erwähnt, nochmal in der Schweiz vor 50 Jahren habt ihr eine Stimme bekommen, ne?
Und ja, meine Mutter war 35 Jahre alt, als sie zum ersten Mal abstimmen durfte, gesetzlich in der Schweiz. Und sie hat Germanistik und Jura studiert vorher. Und krass, dann erst durfte, ja. Also weißt du, das ist schon ganz schön verrückt. Und ich muss vielleicht auch noch sagen, diese Generationen der Frauen vor uns, also es ist manchmal für mich auch schon nur eine Frage des Respekts und der Ehre, dass nicht diese Flamme weiter, also der Flamme mehr hinzuzufügen, weil was die opfern mussten, gemessen an mir, ich gebe jetzt hier einen Podcast und rede so ein bisschen mit dir über diese Dinge, aber ich muss ja nicht vor ein Pferd springen, wie andere Suffragettes vor 100 Jahren und sterben, um aufmerksam zu machen auf die Sache. Und eigentlich ist es für mich auch schon nur eine Frage, eine Liebeserklärung oder so, oder ein Danke, dass wir das weitermachen und mit allem, was wir können. Also, und auch mit dem ganz, es geht ja nicht einfach darum, ah, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe, die heißen Frauen, ich möchte jetzt, dass die die größte Macht haben. Nein, sondern die Welt ist besser. Die Welt wird besser sein. Die Welt wird sogar vielleicht nur weiter existieren und nicht zugrunde gehen, wenn die Frauen ihren rechtmäßigen Platz einnehmen in der Verteilung der Macht und in der Verteilung der Führung, in der Entscheidungsposition. Nur dann werden wir diese Welt retten. Das heißt, also wenn wir uns darüber nachdenken, wie müssen wir uns verhalten, um hier nochmal das Ruder rumzureißen, das ist auch eine Frauenfrage. Also ohne die Frauen werden wir das nicht mehr hinkriegen.
Das Schönste fand ich, dass du vorhin so laut geworden bist mit der Stimme. Weißt du, weil ich dieses, ja, weil das ist halt genau das, von dem ich denke, dass es uns manchmal am meisten Angst macht. Und ich habe auch vor 2 Tagen zufällig so ein kleines Heft gefunden mit den Texten, die diese Fragette innerhalb der 2, 3 Jahre dann publiziert haben. Und das war so entschieden, so wütend, so wie du sagst, die mussten halt vorm Pferd, die mussten ganz laut werden, um überhaupt durch diese Mauer einmal durchzumüssen, damit sich auch irgendwie die andere Seite bedroht fühlt. Ne? Wir denken auch oft, wir müssen jetzt viel, weil wir auch eine nächste Generation sind, mehr Kompromisse schließen, mehr auf Komplizenschaft, auch mehr Verbündete bei Männern zu suchen. Aber die waren natürlich wirklich in so einer Kampfansage drin. Ich schreibe ja auch so viel über das Zeitgeschehen, so voll mit Trump, ne, Friedrich Merz, Spahn, also diese ganzen Männer, die ich Tag und Nacht beobachte, irgendwie so beruflich. Und dann höre ich jemand wie dich und dann denke, ich muss echt noch mehr Frauen beobachten. Aber im Moment werden die eben auch verdrängt. Also es gibt ja immer weniger Frauen. Du hast vor kurzem noch Sanna Marin, Jacinda Ardern. Mhm. Jetzt hast du halt Meloni und Alice Weidel, die kann ich auch beobachten. Aber ich sehe halt nicht dieses Lebensbejahende in deren Politik, sondern auch wieder so eine hierarchieschaffende Sache.
Ja, aber wir müssen insistieren. Wir müssen insistieren. Und es ist wie mit der Französischen Revolution. Wenn man sagt Französische Revolution, denken alle an die Französische Revolution. Ich weiß nicht, 1789 oder so. Aber nach dieser Revolution kam wieder ein König und sie mussten es immer wieder, ich weiß nicht, 15 Mal mussten sie es machen, bis diese Monarchie endlich weg war. Und so ungefähr stelle ich mir das vor, worin wir jetzt stecken. Ja klar, jetzt gibt es so diese Welle der Populisten, die wieder zurückkommt, aber wir müssen insistieren. Wir müssen eben, und das hier vielleicht den Faden wieder aufnehmen, was ich vorhin gemeint habe, wir müssen nicht nur schöne Lieder singen, wir müssen uns daran erinnern, dass das Ganze, die anderen, die kämpfen, richtig. Und wir müssen auch wieder richtig kämpfen. Und dass es so Menschen gab oder gibt wie Jacinda Ardern oder Sanna Marin, beweist, dass die alle, die gibt's alle, die sind da. Und auch du und ich, die sie wählen, sind auch da. Wir müssen uns einfach miteinander verbinden und uns aktivieren, glaube ich. Und darin sind die anderen sehr, sehr gut im Aktivieren und im Bündnisse schließen. Und das müssen wir wieder lernen. Ich glaube, wir sind da halt einfach schon auch ein bisschen faul geworden und dekadent in den letzten paar Jahrzehnten.
Ist hart, aber ich glaube, es stimmt. Ich habe gerade, während du geredet hast mit diesem Kämpfen, wir müssen kämpfen und für uns einstehen und gucken, dass es nicht zurückgerollt wird, habe ich dich gleichzeitig aber auch als Kämpferin gesehen in einer Musikindustrie, in der es eben nicht ganz üblich ist, dass Frauen auch im deutschsprachigen Raum es einfach haben. Du musst ja auch unglaublich gekämpft haben für deine Musik, für deinen Weg in einem Milieu von Konzerten bis was auch immer. Wie schwierig war es da für dich als Frau? Oder war es überhaupt schwierig für dich? Hast du es empfunden? Oder ist für dich dieses Kämpfen so auch normal, dass du sagst, ich wusste, ich muss kämpfen und das, ich konnte es dann einfach, weil ich die Kraft hatte?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hatte wahnsinniges Glück, weil ich hatte einen Manager, Patrick David, der um mich gekämpft hat. Also ich habe ganz viele Zwänge nicht erlebt, weil er sich von all diesen Dingen bewusst war. Aber das hat natürlich auch mit seiner Laufbahn zu tun. Feminismus ist für ihn nicht ein neuer Begriff. Und ich glaube, da hatte ich ganz, ganz viel Glück. Ich war von Anfang an in einem Milieu, in dem es ganz klar war, dass ich den Ton angebe, dass man alles versucht, um eigentlich meine Träume zu erfüllen, um mir hilft, diese Träume zu erfüllen. Und ich würde sagen, das hat auch etwas, also ich hatte auch einfach wahnsinniges Glück. Wenn ich vielleicht ganz früh da ein bisschen in ein anderes Milieu gekommen wäre, wo man vor allen Dingen versucht hätte, mich zu bevormunden und einfach das meiste aus mir rauszuholen, dann hätte mein Weg auch ganz anders gehen können. Also es ist nicht immer alles so selbstbestimmt, glaube ich.
Wie gehst du mit dem Glück um? Also ist es dann so eine irre Dankbarkeit oder ist es, also weil ich stelle es mir auch, gerade weil es so eine Industrie ist oder weil es so viele Frauen gibt, von denen man liest und hört, dass es halt anders ist. Wie geht man um, wenn einem so viel Glück dann widerfährt? Befreit dich ja von tausend Sorgen. Weißt du, stell dir vor, du hättest einen Typ, der dir dauernd irgendwie, der dich managt, aber dich dauernd unter Druck setzt, der dich managt, aber es gar nicht als dein Traum versteht, sondern als seine Kapitalisierungsanlage sozusagen, der dich respektiert als Künstlerin. Du hast ja dann die Freiheit von tausend Sorgen gehabt, die jemand haben muss, der so jemand nicht im Leben hat.
Ich glaube, ich antworte darauf, indem ich, dass ich weitermache und existiere und bin und vielleicht als Gegenbeispiel zu anderen Formen von Popsängerinnen einfach auch darauf bestehe, dass man auch so funktionieren kann, also sehr unabhängig, volle künstlerische Freiheit hat und das alles einfach ständig quasi ein bisschen vormache oder so. Ich weiß nicht, ob das...
Doch, macht voll Sinn, dass du einfach
ist,
sagst,
einfach zu zeigen, doch, das existiert. Es ist wie so, wenn jemand sagt, das Loch Ness gibt es gar nicht und so. Nein, schau mal, hier, ich zeig's euch. Also ich bin das Loch Ness. Es gibt das Loch Ness. Und dann, man braucht ja so eben, das ist für mich vielleicht auch so diese Nina Hagen. Ich brauchte auch so diese Frauen, die sichtbar waren, einfach schon nur, um zu wissen, okay, man kann das werden. Man kann eine Sängerin sein und man kann einen ganzen Staat lächerlich machen mit einer einzigen Zeile. Du hast den Farbfilm vergessen, lieber Michael. Noch lieber Michael. Ja, sehr gut ist das.
Also den Satz fand ich gerade auch geil. Man kann Sängerin werden. Ab wann ist der Moment, wo du merkst, man ist Sängerin?
Ich glaube schon, es was mit dem Publikum zu tun hat. Also wo ich gemerkt habe, wenn ich irgendwo spiele, dann warten da ein paar vor der Tür. Und die sind gekommen dafür. Das verändert schon viel. Ab dem Moment nimmt man es dann nochmal anders. Nimmt man es anders ernst und es entsteht dann auch so ein bisschen was wie so eine Verantwortung, würde ich sagen.
Finde ich irgendwie berührend, weil es dich natürlich einerseits auch wieder in so eine große Abhängigkeit gibt. Also weißt du, auf eine schöne Art ist es dann auch wieder deine Freiheit zu sagen, ich bin dann Sängerin in dem Moment, wo andere da sind, lässt du dich ja auch ein auf die Abhängigkeit zwischen denen, die dich hören und denen, die es machen. Weil bei Autoren, das ist mein Bild, es gibt halt auch einen Kafka, der dann schreibt und Schriftsteller ist und sein Leben lang aber irgendwie alleine. Und dass du als Sängerin sagst, nee, da gibt es eine Abhängigkeit, auf die muss ich mich irgendwie einlassen oder die war es bei mir.
Ja, aber ich bin nicht unbedingt eine Gegnerin von Abhängigkeiten. Ich finde, es ist auch etwas sehr Schönes,
eben,
diese Form von
krank,
Abhängigkeit, weil es mich eben in einen Bezug stellt zu anderen und das, dass ich nicht einfach so ein isoliertes Atom bin, das durch die Gegend schwirrt. Aus dem kann nichts entstehen, oder?
Und jetzt, du hast ein paar Mal deinen Roman schon erwähnt, jetzt bist du Autorin, Romanautorin. Und dann bist du zumindest im Schreibvorgang ein recht isoliertes Atom, weil du hast ja keine Bandproben, du hast niemanden, bei dem du, ne, sondern du musst erstmal mit dem leeren Blatt, mit diesem ganzen Schaffensweg, du hast vorhin gesagt, ne, Frauen sind Schöpferinnen, ist ja auch dieser schöpferische Akt von, ich habe eine Geschichte im Kopf, die muss auf Papier. Wie ging es dir denn? Oder warum wolltest du überhaupt sagen? Also warum hattest du das Bedürfnis, auch zu schreiben?
Also diese Idee für den Roman Walzer für niemand, die ist eigentlich sehr alt, 20 Jahre fast. Ich kann mich erinnern, weil ich einem Freund davon erzählt habe, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe und da musste er lachen, weil er hat mich wieder daran erinnert. Von diesen Walserinnen, also diesem Volk, das vor 1000 Jahren die hochalpinen Ebenen kolonisiert hat. Also das waren Leute, die haben sich gesagt, wir gehen nicht in die Täler, wo die Vegetation dichter ist und wo man mehr Essen findet und besser, was auch immer, Geißen halten kann und so. Ziegen heißt das, glaube ich, bei euch. Sondern die sind immer hochgegangen, dahin, wo keine Pflanzen mehr wachsen. Also das alleine finde ich einfach schon irrsinnig, so toll. Und die haben da überlebt und immer so in kleinen Verbänden gelebt. Und jede Generation musste wieder ein bisschen weiterlaufen, weil es nicht genug Nahrung gab auf dem elterlichen Hof. Und die Skelette, die man findet von ihnen, haben sie auch immer nur meistens 3 oder 4 Finger. Also die haben immer auch ein bisschen, paar Finger sind abgebrochen, weil sie erfroren sind. Also sie haben in unglaublich schwierigem Terrain gelebt, das sie für sich ausgesucht haben. Und eben meine Familie Hunger stammt ab von diesen Walsrinnen. Das sieht man immer im Nachnamen bei den Schweizern, bei den Deutschschweizern. Und ich war schon als Kind einfach fasziniert von diesen Wesen und es hat für mich so eine mythologische Größe, so wie so ein bisschen die Götter im Olymp bei den Griechen oder so, die man so aufrufen kann, wenn man eine Schwäche hat oder so. Und ich wollte unbedingt ihre Geschichte erzählen und gleichzeitig wollte ich die Geschichte erzählen von einem Mädchen und ihrem besten Freund Niemand. Und das ist im Lied Walzer für Niemand, da habe ich das eben dann vor 20 Jahren behandelt, so in einer kurzen Form, ein bisschen wie ein Gedicht vielleicht.
Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü, niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich, was wär ich geworden, gäb es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört dir.
Aber ich wollte eigentlich schon immer die große, also die ganzen Spalten zwischen diesen Worten, die im Liedtext vorkommen, auch noch zeigen. Ich glaube, dafür muss ich einfach 20 Jahre leben. Ich glaube, für mich ist Schreiben etwas, was viel mit Distanz und Erfahrung zu tun hat. Und Musik ist das Gegenteil. Also Musik ist für mich so etwas wie Handeln im Affekt oder Mord im Affekt. So, man kann, man muss so den Impuls, man folgt den Impulsen und man muss so dieses, die Gegenwart ist ganz wichtig. So das offene Schicksal ist ganz wichtig. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, brauche ich viel Distanz und es ist ein bisschen wie, ich habe es mal gesagt im Interview, wie Generationenschach, so, du machst so einen Satz und dann musst du wieder erstmal ganz lange grübeln, was kommt denn jetzt und so. Und das hat einfach Zeit gebraucht, bis ich genug Kilometer weit weg vom Thema war, um es überhaupt richtig anschauen zu können.
Und fällt es dir schwerer, weil du eben gerade so im Wir bist und beim Schreiben, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber jetzt gefällt mir gerade der Name leider nicht, aber ein Schweizer Autor im Solothurner Literaturfestival hat mal zu mir gesagt, dass er es gar nicht erträgt, jenseits des Schreiben alleine zu sein, weil er beim Schreiben schon immer so viel allein sein muss. Das heißt, sobald er fertig ist mit Schreiben, geht er irgendwie überall Leute treffen, egal wo, Hauptsache er ist nicht mehr alleine. Und du bist ja in deiner Phase des Wir, hast du ja am Anfang auch so gesagt, fällt es dir dann schwer, dass das Schreiben diese Einsamkeit einfordert?
Also ich muss gestehen, ich glaube, meine Antwort ist ein bisschen unromantisch. Ich habe nicht unbedingt Einsamkeit gespürt. Was für mich schwierig war, war überhaupt die Zeit zu finden. Also es war ganz eine pragmatische Sache. Ich habe in der Zeit, in der ich das Buch schrieb, war ich 2-mal schwanger und habe 2-mal ein Kind auf die Welt gebracht. Also ich konnte überhaupt nicht am Stück arbeiten und war auch nicht immer, wie soll ich sagen, geistig so zuverlässig, dass ich so abstrakt denken konnte, was man muss, wenn man schreibt. Also ich habe einfach geschrieben, wenn es ging, ehrlich gesagt. Manchmal in einem Café, eine halbe Stunde, dann viel zu Hause, wenn gerade eine Pause war oder jemand schlief oder so, dann. Ich glaube, ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht über die Einsamkeit, aber im Buch selber geht's ganz viel um Einsamkeit. Ich glaube, vielleicht habe ich über die Figuren, über die Einsamkeit nachgedacht.
Ja, also ich dachte schon, dass es irgendwie da ist. Also auch vielleicht hast du es delegiert, sozusagen, haben es die Figuren übernommen.
Ja,
aber
ich glaube es, ja. Aber das ist aber vielleicht auch so was Typisches halt für, wenn man künstlerisch arbeitet, man macht eben nicht eine Psychotherapie, sondern man, exteriorisiert die Sachen. Man nimmt, man wirft sie an die Wand. Man zeichnet sie an die Wand. Man malt den Teufel an die Wand, damit er weg ist, damit er vor einem steht, damit man ihm was anwerfen kann. Man holt ihn aus sich raus. Das ist das, was man tut.
Es gibt so ein geiles Interview von Werner Herzog. The worst thing you can do is psychoanalysis. Like you go into a house and you turn the light on, you switch the light on. Mit diesem Englisch-Deutsch, weißt du, you switch the light on in every room. Who wants to live in a house with a light on in every room? Weißt du, so. It would be inhabitable, such a house.
Also, so also ich sehe das, glaube ich, ähnlich, und aber ich würde es vielleicht ein bisschen zärtlicher beschreiben. Ich würde eher sagen, warum haben wir keine Freude mehr daran, dass wir Geheimnisse haben? Warum haben wir keine Freude mehr daran, dass das Leben unerklärlich ist oder dass das Wichtige am Leben nicht so logisch aufzudröseln ist? Und vielleicht auch gar nicht, weil Psychotherapie ist ja etwas Sprachliches, aber die meisten sind alle Erkenntnisse sprachlich? Gibt es nicht auch ganz viel, was wir wissen und leben, was auf einer anderen Ebene funktioniert? Also ich finde, es ist so eine Reduktion irgendwie, die nicht nötig ist. Und es macht uns auch immer alle so zu Patienten. Ich weiß nicht, irgendwas daran gefällt mir nicht. Oder ich hoffe immer, ja, dass es anders, dass es andere Auswege gibt aus einem Gefühl von Verlorensein. Kann man das nicht auch positiv beschreiben? Dass das auch bedeutet, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt?
Also ich verstehe dich und gleichzeitig denke ich mir, du hast die Kunst, weißt du? Ich habe auch meine Kunst und ich kenne aber auch viele Menschen, die haben das nicht. Und ich glaube, dass das dann manchmal bedrohlicher auch sein kann und vielleicht auch andere. Und ich glaube, es gibt auch inzwischen viele Formen von Therapie, wo du nicht sprachlich, also ich habe auch mal so Kinder gesehen bei Kunsttherapie. Aber du hast schon recht, das ist, ich glaube gar nicht, dass Therapie an sich diese Logik will, sondern dass wir manchmal Therapie als Weg missinterpretieren. Das müsste man funktional werden. Dabei, ich liebe C.G. Jung und sowas schon, weil er eigentlich immer als Künstler gesagt hat, oder gesagt hat, das ist eigentlich der Psychologe der Künstler, weil er das Irrationale liebt. Also, weißt du, ich glaube nicht, dass Psychologie immer das Logische will, aber was du schon zu Recht sagst, ist, dass wir immer so Funktionalität wollen. Ne, dass wir am Ende funktionieren, erklären, wissen wollen, weil am Ende wollen wir doch der, am Ende wollen wir doch der Homo Faber, Homo Economicus, ne, der Hochzurechnende sein. Und wo passt es denn, da sind wir wieder bei deinem Berlin-Bild und London, ne? Wo passt denn der Raum hin, wo wir scheitern dürfen in der echten Welt? Weißt du, wo passt es hin? Dann kannst du nicht mehr arbeiten, dann sind die Kollegen sauer, in der Familie versagst du, dann sind die sauer. Weil es passt ja, diese Gesellschaft hat ja gar keinen Platz mehr. Wo soll denn der Mensch hin? Und dann geben wir eben diesen Raum, den nennen wir Therapie. Und da darfst du dann noch dysfunktional sein. Oder ich weiß, so denke ich es manchmal für manche.
Ja, das ist sehr schön, dass du das sagst. Das ist wahrscheinlich wahr. Und ich möchte mich auch gar nicht, ich möchte auf keinen Fall, ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Angebot für viele Menschen. Ich möchte nur vielleicht sagen, dass man vielleicht die Antworten, die man sucht, gar nicht unbedingt in so einer Selbstanalyse findet, sondern eben durch den Bezug zu den, also vielleicht kann ich es besser erklären, wenn man ein Schachbrett anschaut, gibt es doch diese verschiedenen Figuren, oder? Es gibt irgendwie den Turm und den Springer und so und die Königin und den König, den King of Rock'n'Roll. Aber wenn man jetzt den Springer einfach so zum Beispiel rausnimmt, dann kann man sagen, ja, du bist der zwei vorgehen kann und eins nach links. Das ist das, was du bist. Das ist deine Identität. Aber nur wenn er auf dem Schachbrett ist mit den anderen, hat das irgendeine Bedeutung. Verstehst du? Wenn er ganz alleine einfach für sich unter einer Straßenlaterne steht, dann kann er selbst das nicht mehr. Also was ich damit sagen will, ist, ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir mehr über uns lernen in Bezug auf die anderen und im Machen mit den anderen, im Handeln, als in der bloßen Reflexion. Und manchmal fällt mir auf, dass, also würde ich mehr so sagen, seid mutiger in dem, als also sich zurückzuziehen. Ja, weil es vielleicht auch ein Rückzug ist, wenn man sich immer nur so singulär betrachtet, weißt du? Das ist das, was mich so ein bisschen beschäftigt, diese Frage.
Ich verstehe das. Und die führt eigentlich genau zu dem, was ich noch nachhaken wollte, als du über deine Vorfahrenen geredet hast. Weil du hast den schönen Satz gesagt, sie sind auf den Berg gegangen und wollten leben auf eigentlich einem unbewohnbaren Untergrund. Also da, finde ich, steckt so viel von. Also dieses Schachbrett am Ende ist ja auch so, ne? Was ist der Untergrund, auf dem wir leben? Und was ist bewohnbar, was ist unbewohnbar? Und auch deine Liebe zur Mythologie, Ist ja auch eigentlich am Ende das nicht logisch. Aber erzähl mir von den Frauen. Was ist fasziniert dich am Leben an einem nicht bewohnbaren Untergrund?
Ja, weil es einfach etwas ganz Widerständlerisches hat, weil es beweist, dass das auch gegen jede Vernunft, dass man das alles überwinden kann und trotzdem leben kann. Und die waren übrigens auch immer sehr, sehr kinderreich. Also die hatten bis zu 20 Kinder. Also irgendwie so eine tiefe Vitalität, die in ihnen steckt. Und das ist vielleicht etwas, was ja, also gegen alle Anzeichen haben sie überlebt und nicht nur ein bisschen, sondern sie haben sich auch noch vermehrt und immer weitere Gebiete erschlossen in einem völlig lebensfeindlichen Raum. Und irgendwas daran ist einfach sehr gut.
Wie viel Freiheit steckt für dich in diesen Frauen?
Ja, ganz viel Freiheit, ganz, ganz viel. Und die ich erzähle in dem Buch, knüpft ja immer wieder auch, findet auch immer wieder, also wenn sie am Horizont sozusagen Unglück steht, dann denkt sie auch an diese Frauen und sagt, nein, ich gehe ins Glück. Dieses lebensbejahende, auch ein bisschen verrückte, diese Vitalität, die funktioniert so als mythologische Kulisse oder sowas fast quasi religiöses oder so eine Kraft von oben. Aber es ist eben nicht religiös. Die Ich-Erzählerin stammt von diesen Frauen ab. Also sie ist wie so der Fisch aus einem Schwarm. Ja, und daraus schöpft sie sehr viel Kraft.
Wenn du sagst, ich gehe zum Glück, ist das Widerständlerische, wie du so schön sagst, für dich dann die Freiheit, dass wir, egal wie der Untergrund ist, auch heute als Metapher für unser Leben, für dein Leben, für jedermanns Leben, letztlich dann doch vielleicht die Freiheit, das Glück zu wählen?
Ja, das ist sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gesagt, ja. Und ich glaube auch, dass es ein Erlebnis ist, vielleicht, also ohne jetzt jemanden auszuschließen, aber ich glaube, wenn man ein Kind gebärt, aber auch die Väter, wenn sie dabei sein können, zu erleben, was es für eine gewaltige Anstrengung braucht, die das Leben, um wie viel Schmerz und was es alles braucht und wenn es dann da ist und wie unglaublich fragil es ist. Und es braucht unsere ganze Sorge, so lange. Wenn man das einmal erlebt hat, dann sorgt man sich einfach anders um die Welt. Und das ist auch etwas, warum ich so überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass Frauen mindestens die Hälfte der Macht kriegen in den Entscheidungen der Welt, weil Frauen meistens wissen, wie fragil das Leben ist, aber auch wie viel es bedeutet. Weißt du, was ich meine? Weil sie tragen Sorge dem, was sie fast getötet hat eigentlich durch die Geburt. Also, und ich glaube, da liegt so eine Verbindung zur Welt oder auch, dass man der Welt Sorge tragen will, die ich nicht sehe, wenn ich einen amerikanischen Präsidenten anschaue. Ich sehe diese Weisheit in ihm nicht. Er weiß nicht, wie viel das Leben wert ist. Er weiß es wirklich nicht. Er weiß, wie viel der Dollar wert ist, aber er weiß nicht, wie viel das Leben wert ist. Und darum darf er eigentlich auf keinen Fall irgendwas bestimmen.
Jetzt habe ich irgendwie, weißt du, weil du diese zwei Kinder jetzt mehrfach erzählt hast, als letzte Frage, wenn du denen vermittelst Freiheit, welches Freiheitsgefühl würdest du gerne in ihren Körpern sehen, so heranwachsend?
Ach, es ist schwer. Ich glaube, man hat so Ziele, ne? Mein Ziel ist ein bisschen, dass wir es schaffen, sie zu selbstständig denkenden, in sich sicheren Menschen zu werden, die dann ihre eigenen Probleme lösen können. Und für das, glaube ich, braucht es sehr viel Präsenz von den Eltern. Und Zeit, ja, Zeit und Präsenz. Und das ist auch etwas, was wir aufgeben, in der Art, wie wir unsere Gesellschaft, also hyperkapitalistische Gesellschaften funktionieren. Wir nehmen diese Zeit immer mehr weg. Und eigentlich ja, also ihnen so eine starke Substanz zu geben, dass sie dann selber entscheiden können. Vielleicht sagen sie uns dann auch, was ihr gedacht habt und gemacht habt, war falsch und wir müssen alles wieder neu bauen. Aber dass sie diese Kompetenzen sich haben irgendwie und ein Selbstvertrauen in sich und in die anderen, das wäre mein Ziel, wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich frage.
Aber du
jeden
siehst
Tag,
doch bestimmt schon manchmal. Du siehst bestimmt schon manchmal. In manchen Momenten ist doch diese Saat schon längst gelegt, oder?
Ja, eben. Ich bin privilegiert. Ich kann sehr viel Zeit mit ihnen sein. Ich habe viele les moyens, sagt man auf Französisch, viele Mittel, ja. Hm. Ich muss nicht jeden Tag arbeiten gehen und das ist schon sehr viel, aber das ist auch ein Privileg und es ist falsch, dass nur ich das machen kann. Alle müssten das machen können, weil das sind die Menschen, aus denen dann die Zukunft besteht. Und ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Donald Trump ganz viel alleine war als Kind und so. Und manchmal frage ich mich, war vielleicht nicht so eine gute, also irgendwas steckt
zu
darin.
Zu wenig wir.
Ja.
Zu wenig wir. Sophie, du hast uns deine Präsenz und deine Zeit so kurz vor deinem Konzert geschenkt. Und ich freue mich, dass wir diese Zeit hatten, dass ich deine Frauen kennenlernen durfte, deinen unbewohnbaren Boden. Danke, dass du bei Freiheit Deluxe warst.
Ja, ich danke dir von Herzen. Ich muss sagen, ich bin jetzt ganz, ich bin jetzt ein bisschen geöffnet so und jetzt muss ich gleich an den Soundcheck, aber... ja, ich habe jetzt auch viel mehr Fragen im Kopf, als ich vor diesem Gespräch hatte. Vielleicht auch ein paar Sorgen mehr, aber das ist ja eigentlich auch ein Privileg.
Die Freiheit, dein Schachbrett zu wechseln, das nehme ich auf jeden Fall mit. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir sehr.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der ARD Audiothek.
Hi, ich bin Viktoria Koopmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Euer täglicher Tiefgang zu einem aktuellen Nachrichtenthema. Wir erzählen euch die Geschichte hinter den News, die spannende Recherche dazu und umfassende Hintergründe. Mit Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD sprechen wir über die Themen, die uns gerade bewegen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Seid dabei und bleibt informiert. Bis bald!